Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Weit über 100 Hörspiele sind unter der Regie von Jörg Jannings entstanden und man sagt ihm nach, dass er das körperliche Sprechen im Radio erfunden habe. Wir erinnern an den leidenschaftlichen Regisseur, der im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Sarah Wagenknecht stellte heute ihr Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit vor. Wir werden über die Erfolgschancen einer Ein-Personen-Partei sprechen, sowie später über den staatlich betriebenen Kunstraub im Sozialismus und Georgiens Kulturschaffende unter Druck. Jörg Jannings hat als Leiter der Wortproduktion beim RIAS zahlreiche Literatursendungen betreut, aber seine eigentliche Domäne war das Hörspiel. Heute ist bekannt geworden, dass Jörg Jannings im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Als Neffe des Schauspielers Emil Jannings, der 1929 als erster Schauspieler mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, kam er früh mit der Theaterwelt in Berührung. Schriftstellern begegnete er schon als Kind.
Ich habe als Junge also Leute kennengelernt wie Franz Werfel und Franz Theodor Zuckor, Zuckmeier, Werner Kraus und viele andere. Wenn man als Kind also das wahrnimmt, weil man neugierig ist, ohne sie zu verstehen, dann denke ich, das wuchert weiter und 10, 20 Jahre später kommt es zurück und kommt als Frage zurück. Und das wird dann im besten Fall der Rohstoff, mit dem kann man was machen.
Jörg Jannings hat mit dem wuchernden Material gearbeitet und weit über 100 Hörspiele für den RIAS und das Deutschlandradio realisiert. Eine besondere künstlerische Partnerschaft und persönliche Freundschaft verband ihn mit dem Dramatiker und Schauspieler Georges Tabori. Wir hören ihn in dieser Hörspielproduktion seiner Prosafarce »Mutters Courage«.
Verwünschungen folgten ihr auf die Straße wie üble Dünste und lösten sich in der Sonne auf. Sie blieb einen Augenblick stehen, um den Sommer auf ihrem Gesicht zu fühlen.
Tabori, Frau Tabori.
Ja.
Staatspolizei.
Ungarische Staatspolizei.
Oh.
Folgen Sie uns unauffällig.
Ist was passiert?
Passiert.
Ist was passiert? Sie sind verhaftet.
Ja, aber wieso?
Wieso?
Wieso? Wieso, wieso, wieso?
Sie werden deportiert.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Hörspiel Mutters Courage von und mit Georges Tabori in der Regie von Jörg Jannings. Was ihn als Mensch und als Hörspielmacher auszeichnete, darüber spreche ich mit seinem Kollegen, dem Regisseur Ulrich Gerhardt, der auch unserem Haus vertraut ist, verbunden ist und zuletzt im Sender Freies Berlin das Hörspiel leitete. Willkommen bei Fazit.
Danke.
Sie beide teilen die Leidenschaft für das Inszenieren von Texten im Radio, aber wann haben sich Ihre Wege zum ersten Mal gekreuzt?
Es ist witzig, er war die erste Person, die ich hier antraf, als ich als Assistent engagiert wurde. Er war auch Assistent und zwar von unserem Chef Korngiebel und war gerade dabei, im Hörspielstudio eine Flasche Sekt zu öffnen. Und da ich ja angelernt werden sollte, hat er mir das dann gleich überlassen. Und ich hatte bis dahin noch nie eine Flasche Sekt geöffnet. Und das passierte, was passieren musste.
Der Korken schoss
quer durch
die Gegend. Der
Korken schoss in die Decke, wo schon mehrere solche Löcher zu sehen waren. Und natürlich ziemlich viel Schaum in der Gegend, ja. Also, aber es war lustig. Also wir haben leider damals in den Produktionen immer getrunken, Wein oder Sekt. Und bei Korngiebel musste immer Sekt fließen.
Wir haben ja eingangs Jörg Jannings ruhige Stimme gehört. Die Worte und Auftritte von Theaterleuten haben sich ihm sehr früh eingeprägt. Tatsächlich hatte er als Schauspieler begonnen. Am Tiroler Landestheater in den 50er Jahren war er eine Weile beim Film und hat unter anderem an DEFA-Dokumentarfilmen mitgearbeitet. Wissen Sie, ob er eigentlich zufällig zum Radio und zum Hörspiel gekommen ist?
Darüber haben wir nie gesprochen. Also es war ihm aber immer wichtig, seine Herkunft vom Theater zu betonen. Und das war auch eine seiner ersten Fragen an mich, ob ich denn vom Theater käme. Und wenn man das war, dann hatte man die nötigen Voraussetzungen in seinen Augen, um diese Arbeit hier zu machen.
Es heißt ja, Jörg Jannings habe das körperliche Sprechen im Radio erfunden. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, er war der Meinung, und zum Teil bin ich das auch, dass eine bestimmte Haltung, also dass man im Hörspiel eben nicht, wie es oft der Fall ist, einfach nur die Stimme abliefert, sondern diese Stimme muss ja irgendwie gelebt werden für diese Situation, die gespielt werden soll. Und um das zu erreichen, hat er sehr oft, also ich war ja nie dabei, aber ich habe mir das beschreiben lassen, dass er die Schauspieler dazu gebracht hat, dann sich die Vorstellung dieser Situation so zu realisieren, dass sie dann sich hinknien oder hingelegt haben oder sowas und dadurch doch einen ganz anderen Ausdruck in die Stimme bekommen haben. Also das war eben immer die Linie vom Theater, die ihn da beflügelt hat.
Er ist, glaube ich, auch mit den Schauspielern zu Aufnahmen rausgegangen aus dem Studio.
Ja, also das sind wir ja dann alle, als wir entdeckten, dass draußen sehr viel lebendiger ist und auch die Schauspieler sich anders verhalten, merkwürdigerweise. Man kann es überhaupt nicht erklären, warum das so ist, aber draußen in einer anderen Atmosphäre verändert sich der Ton total.
Wir haben ja eben Georges Tabori gehört und er hat ihm das sicherlich nicht nur durchgehen lassen, weil er ein Freund von Tabori war, aber das ist, der nuschelt ja auch. Das ist ganz typisch. Das schöne Sprechen ist aber etwas, was Jörg Jannings nicht interessiert hat, oder?
Nein, das Schöne nicht, aber das Richtige. Das war eben so seine Theaterarbeit eigentlich.
Wie kann man seine Herangehensweise oder seinen Umgang mit Texten noch beschreiben?
Ja, er war nicht so technikaffin, also er hat nicht so viel mit den Apparaten gearbeitet wie andere Leute, ich zum Beispiel auch, aber mir war eben auch der Ausdruck der Stimme eigentlich das Allerwichtigste. Und er hatte ja selber eine sehr bedächtige Art. Und mit dieser Bedächtigkeit ist er auch an die Schauspieler rangegangen und hat die gewissermaßen damit auch angesteckt. Ja, die wurden auch alle viel bedächtiger und genauer in ihren Formulierungen und so weiter. Ja, also war eine interessante Arbeit, glaube ich, von ihm.
Der Hörspielregisseur Jörg Jannings ist nur wenige Wochen vor seinem 93. Geburtstag gestorben. Sein Regiekollege Ulrich Gerhardt hat an die besondere Kunst von Jörg Jannings und seine Bedeutung für das Hörspiel erinnert. Herzlichen Dank dafür und auch für Ihren Besuch im Studio.
Danke auch.
30 Jahre lang war Sarah Wagenknecht Mitglied der Linken. Was sie in den letzten Monaten immer wieder angedeutet hatte, wurde heute vollzogen. Ihr Austritt aus einer gespaltenen Partei fiel zusammen mit der Bekanntgabe einer Vereinsgründung, aus der im Januar eine Partei hervorgehen soll. Ihre Partei. Ob es beim Vereinsnamen Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit bleibt, wird man sehen. Der Medienauflauf beim ersten Presseauftritt mit drei Mitstreitern und einer Mitstreiterin war erwartungsgemäß gewaltig. Wir fragen uns, ist es für die politische Kultur in Deutschland wirklich so außergewöhnlich, dass eine Person sozusagen wie im Alleingang eine Partei gründet? Am Telefon begrüße ich den Politikwissenschaftler Gero Neugebauer. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Dass eine Partei nicht aus einer breiteren Bewegung heraus entsteht, sondern von einer Person mehr oder weniger aus dem Boden gestampft wird, ist das ein beispielloser Vorgang?
Nein, durchaus nicht, wenn man die Zahl der Parteiengründungen nimmt, die durch politische Unternehmerinnen und Unternehmer gemacht werden. Wir haben zum Beispiel in der Liste der Bundeswahlleiterin 120 Parteien. Seit 2022 sind 44 Parteien gegründet worden. Es bedarf dreier Personen, die eine Sitzung machen, ein Programm, Statut präsentieren und das Protokoll der ganzen Sache einreißen, um als Partei angemeldet zu werden. Das, die übergroße Mehrzahl dieser Gründungen verschwindet allerdings in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit nur dann, wenn eine Person so bekannt ist wie Frau Wagenknecht. Wenn sie das Klavier der öffentlichen Kommunikation so beherrscht, dann wird das eben aufmerksamer, zumal dann auch noch ein zweiter Aspekt deutlich wird, nämlich wie wirkt sich das auf die andere Partei aus, aus der sie kommt.
Wenn man über das Parteiensystem in Deutschland spricht, dann gibt es natürlich zuerst einmal die sogenannten Volksparteien und die FDP und dann die Grünen. Es gibt diese Menge Kleinparteien, die Sie eben auch erwähnt haben, die aber so kaum im Bewusstsein der Öffentlichkeit sind. Stehen die auch für die große gesellschaftliche Lücke? Das zitiere ich mal, von der Sarah Wagenknecht heute redete und überhaupt?
Ja, die Volksparteien sind passé, schon lange, die gibt es gar nicht mehr. Von denen reden nur die, die meinen, dass sie welche sind, um mehr Legitimation zu bekommen. Aber diese große gesellschaftliche Lücke gibt es nicht, es sei denn, man definiert sie als die Zahl derer, die nicht zur Wahl gehen. Aber von denen gehen viele nicht zur Wahl aus sehr unterschiedlichen Gründen. Manche sagen, und zwar betrifft das vor allen Dingen die unteren Gesellschaftsschichten, die sagen, unsere Probleme werden von den Parteien überhaupt nicht mehr registriert und tauchen in ihren Programmen nicht auf. Andere sagen, ich gehe nicht zur Wahl, weil sich nichts ändert. Dritte sagen, das Angebot, alle 4 Jahre zur Wahl zu gehen, ist mir viel gering. Ich möchte mehr Demokratie haben. Und die Vierten sagen, ich bin ganz zufrieden und außerdem weiß ich, meine Nachbarn und alle Leute wählen sowieso das, was ich wähle. Also muss ich nicht hingehen. Nein, die Lücke besteht darin, dass es zurzeit eher keine Konzepte gibt, wie die Krisen so bewältigt werden, dass die Gesellschaften nicht weiter gespalten werden, sondern dass sie eher zusammenfinden und dass für diese Konzepte langfristige Programme nicht da sind, von denen man annehmen kann, dass sie die Menschen so weit überzeugen. Es gibt eine Vorstellung, die von der Mehrheit getragen wird. Das ist eine Vorstellung, dass der Staat als Sozialstaat verpflichtet ist, beispielsweise die sozialen Kosten der Wirtschaft zu übernehmen. Das heißt, die Wirtschaft soll produzieren, soziale Kosten soll der Staat übernehmen. Aber das ist eigentlich das alte Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und da ist nichts Neues, wenn Frau Wagenknecht sagt, da ist eine Lücke.
Über fehlende mediale Präsenz kann sie sich, weiß Gott, nicht beklagen, über fehlenden Einfluss auch nicht. Auch ihren Abgeordnetenstatus will sie ja bis zur Parteigründung nicht aufgeben. Reicht ihre Präsenz eigentlich für den Erfolg ihrer künftigen Partei oder werden potenzielle Wähler und auch Parteigänger sich für ihre Inhalte, ihr Programm entscheiden?
Wenn Sie Kriterien für Wahlentscheidungen anschauen, dann finden Sie zumindest immer 3, die genannt werden. Das ist Parteibindung, fällt bei Wagenknecht aus. Das ist die Zustimmung zum Programm, fällt erst einmal auch aus, solange Mann und Frau Wähler nicht wissen genau, was denn eigentlich angeboten wird. Und last but not least ist es die Person. Frau Merkel hat mal 2013 erreicht, dass über 30% derer die CDU gewählt haben, die CDU wegen Frau Merkel gewählt haben, aber nicht wegen der Partei, die war ihnen egal. Aber wenn eine Partei Erfolg haben will, dann muss sie einmal auch einen Markenkern vorweisen können, das heißt eine bestimmte Identität haben. Diese Identität muss auf bestimmten Werten beruhen und dann muss auch ein Programm da sein, das langfristig angelegt ist, das vorgestellt wird und es muss auch permanent kommuniziert werden und nicht zuletzt muss dann auch diese Partei die Kompetenzen sich aneignen, die sie behauptet zu besitzen oder die sie aneignen muss, um das Programm zu bewältigen, das sie da angibt. Und es muss natürlich auch Personal haben, dass diese Partei in der Lage ist, so zu repräsentieren, dass sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit gewinnt. Also eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die im Moment nicht gegeben sind. Nur gibt es Umfragen, die sagen, auch ein Potenzial ist da und das wird sie schon schaffen.
Nun gibt es ja in Deutschland ein historisch begründetes Unbehagen vor mächtigen Führungsfiguren. Das ist doch vielleicht auch riskant, also eine Parteigründung so ganz auf eine Führungsperson zuzuschneiden und auszurichten.
Naja, also die Stimmung in der Bevölkerung wandelt sich. Wir können feststellen, dass ein größerer Teil des Wahlvolks eigentlich moderat konservativ ist. Wir stellen aber jetzt auch fest, dass mehr und mehr bei Umfragen sich selbst als jemand einschätzen, der von eher links von der Mitte zur Mitte und darüber hinaus wandert. Und wir stellen auch fest, dass in der Situation, die durch Krisen und dadurch hervorgerufene Unsicherheit gekennzeichnet ist, ein immer stärkeres Verlangen nach Autorität deutlich wird, unter anderem führt das dann auch dazu, dass beispielsweise der Kanzler kritisiert wird, weil er kein Charisma hat, weil er nicht genügend Autorität ausübt oder die von ihm ja propagierte Bestellung auf Führung von ihm selbst dann wiederum nicht eingelöst wird. Also es gibt schon so eine Orientierung, wo man sagen kann, ist gar nicht schlecht, wenn man einer Person vertraut, aber das ist noch nicht die Mehrheit derer. Man könnte allerdings schon sagen, mit einem Bein, formuliere ich es mal so, verkörpert Frau Wagenknecht auch eine Position, die, wenn man sich sozusagen gesellschaftliche Orientierung anschaut, eher zur Autorität neigt, dadurch, dass sie sich selbst als zentrale Figur vorstellt, den Namen der Partei auf sich konzentriert. Im Übrigen wird der wahrscheinlich nach der Bundestagswahl 2025 geändert werden, weil dann Wagenknecht als Orientierung für Wählerinnen und Wähler auf dem Wahlzettel nicht mehr stehen muss. Also das ist nicht das ist etwas ungewöhnlich, wenn man es sonst betrachtet, aber es ist nicht ungewöhnlich, weil wir gegenwärtig in einer gesellschaftlichen Entwicklung stecken, wo ja, mehr Sehnsucht nach Autorität langsam auch sich auf Personen ausdehnt und Personen eine größere Rolle bei Wahlentscheidungen spielen.
Über die Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht, aus dem im Januar eine Partei werden soll, habe ich mit dem Politikwissenschaftler Gero Neugebauer gesprochen. Herr Neugebauer, danke und Ihnen noch einen guten Abend.
Danke gleichfalls.
Rund 80% der Georgier wünschen sich dringend, dass ihr Land der Europäischen Union beitreten kann. Doch in der EU gibt es Zweifel, ob das Land Grundsätze wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit tatsächlich einhält. Anlass für Zurückhaltung geben unter anderem Entwicklungen in der Kulturpolitik. Immer wieder mischt sich die Kultusministerin in Personalangelegenheiten wichtiger Institutionen ein. Näheres dazu von Anja Koch.
Es ist der erste kalte Herbsttag in Tiflis. Perfektes Wetter für einen Besuch im Museum. Doch das Literaturhaus am Rande der Altstadt ist verschlossen. Ein Schild weist darauf hin, dass sich hinter der massiven gusseisernen Tür das Museum für unterdrückte Schriftsteller in der Sowjetzeit befindet. Doch wann es geöffnet ist, erfährt man nicht. Ein Klingeln bleibt unbeantwortet. Auch im angrenzenden Café kann niemand sagen, wann hier Besucher erwünscht sind oder ob sie überhaupt erwünscht sind. Dabei war vor einigen Monaten alles noch etwas anders.
First of all, it was open space for everyone.
In erster Linie war das Literaturhaus ein offener Ort für alle, eine Oase der Freiheit. Jeder konnte dort Buchpräsentationen veranstalten, Ausstellungen, jede Art von Kulturevent, unabhängig davon, wo man politisch steht. Und die Ausstellung zu den unterdrückten Schriftstellern, die war wichtig. Es war ein guter Ort.
In letzter Zeit geht Achil Kikotze, Autor und Fotograf, dessen Bücher auch ins Deutsche übersetzt werden, nicht mehr ins Literaturhaus. Der Ort, den er so mochte, hat sich verändert, seit die langjährige Direktorin des Hauses, Natascha Lumori, für viele unerwartet abgesetzt wurde.
Es war der 3. August. Ich stand kurz vor einem langen Urlaub, als jemand vom Kultusministerium anrief, irgendjemand aus der Personalabteilung, und sagte: Wissen Sie, dass Ihr Vertrag in 5 Tagen ausläuft und Sie Ihren Posten dann räumen müssen? Das kam für mich total überraschend.
Ob das rechtens war, lässt Natascha Lumori gerade noch von einem Gericht klären. Für sie und für Autor Achil Kikotze aber ist klar, dass ihre Absetzung politisch motiviert ist.
Ich war nicht neutral. Ich habe meine Stimme als Leiterin einer Kulturinstitution erhoben, wenn ich fand, dass es nötig war. Ich habe mich in politische Entwicklungen eingemischt, an Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen. Aber unser Ministerium findet, man muss loyal sein, darf keine Fragen stellen.
Sie ertragen es nicht, wenn es innerhalb ihres Systems Menschen gibt, die anders denken. Es war für sie ein Problem, dass wir im Literaturhaus einige Jahre mit kleinen Freiheiten hatten.
Tatsächlich ist die neue Direktorin des Literaturhauses eine Vertraute von Kultusministerin Thea Tsouloukiani. Bis vor kurzem war sie noch Parlamentarierin und Mitglied der Fraktion der Regierungspartei Georgischer Traum, der auch die Kultusministerin angehört. Der Partei wird nachgesagt, eine eher russlandfreundliche Politik zu betreiben, während ein überwiegender Teil der Bevölkerung sich gen Europa orientieren und Teil der EU sein will. Entsprechend empfindlich reagieren Schriftsteller und Schriftstellerinnen auf die neue Leitung des Literaturhauses. 100 von ihnen haben einen Protestbrief unterschrieben. Die Autoren, die Georgien in diesem Jahr auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sollten, sind lieber auf eigene Faust angereist und haben den offiziellen Stand boykottiert. Schriftsteller Archil Kikotze befürchtet eine massive Einmischung der Regierung in die Arbeit von Autoren und Künstlern.
Nach 30 Jahren Unabhängigkeit fangen Politiker an, uns kontrollieren zu wollen, worüber wir schreiben, was wir fühlen. Plötzlich kritisieren Abgeordnete im Parlament unsere Filme. Ein Politiker meint, georgische Filme hätten zu selten ein Happy End, das müsse sich ändern. Das ist alles sehr beängstigend.
Auch das Filmcenter verlor seinen renommierten Leiter. Die Kultusministerin ersetzte ihn durch einen Juristen. Zuletzt schließlich sagte die Kultusministerin die Wahl eines neuen Rektors am staatlichen Konservatorium ab. Mit der Ministerin Thea Zulukyani selbst zu sprechen, ist schwierig. Zahlreiche Anrufe bei der Pressesprecherin gehen ins Leere. Auch mehrere schriftliche Anfragen bleiben unbeantwortet. Thea Zulukyani, erzählen georgische Journalisten, spricht vor allem mit Medienvertretern, die wenig kritische Fragen stellen. Seit 2,5 Jahren ist sie sowohl Kultusministerin als auch stellvertretende Premierministerin. Zuvor war sie Justizministerin. Die 48-Jährige hat einen Abschluss an einer französischen Universität und 10 Jahre als Anwältin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gearbeitet. Welche Vision sie für das Literaturhaus mit seinem Museum hat, lässt sich schwer vorhersagen. Schriftsteller Archil Kikotze jedenfalls glaubt, dass die Entwicklungen nicht nur die Autoren etwas angehen.
Ich glaube, durch die Veränderungen verlieren die Stadt Tiflis und auch die georgische Kultur etwas. Mehr als ich persönlich.
Kulturschaffende in Georgien geraten zunehmend unter Druck. Auf Unterstützung der Kultusministerien, Ministerin, können sie nicht zählen. Anja Koch berichtete, im Dezember will die EU ein weiteres Mal darüber entscheiden, ob Georgien eine konkrete Perspektive für den Beitritt in die Union bekommt.
Man braucht es. Die Not ist die Folge des verlorenen Weltkriegs der Hohenzollern.
Liebe, die ist wie ein Tonfilm.
100 Jahre Radio.
Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitler.
Achtung!
18. Februar 1943. Reichspropagandaminister Josef Goebbels hält seine berühmte Rede im Berliner Sportpalast.
Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
Ja! Inklusive eines kleinen Versprechers. Ausrott, Schaltung des Judentums. In der Aufzeichnung, die Rede wurde nicht live übertragen, hätte das geschnitten werden können, wurde es aber nicht.
Wenn nötig, unter vollkommen und radikalster Ausschaltung des Judentums entgegenzutreten.
100 Jahre.
100 Jahre Radio.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma für uns.
Ein Gericht in Russland hat Untersuchungshaft für die US-russische Journalistin Alsu Komascheva angeordnet. Wie russische Nachrichtenagenturen berichten, soll Komascheva demnach zunächst bis zum 5. Dezember in Haft bleiben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, sich nicht als ausländische Agentin registriert zu haben. Die Journalistin arbeitet für Radio Free Europe, Radio Liberty, das von den USA finanziert wird. Stefan Lack.
Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tata Inform könnte Komascheva zudem ein weiteres Strafverfahren drohen, da sie Herausgeberin eines Buches ist, das die militärische Spezialoperation, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine offiziell genannt werden muss, in einem schlechten Licht erscheinen lasse. Die Organisation Reporter ohne Grenzen fordert die umgehende Freilassung Komaschewas und befürchtet, dass in Russland festgenommene Journalisten als Druckmittel eingesetzt werden könnten.
Der Konrad-Wolf-Preis 2022 der Akademie der Künste geht an den Theatermacher und Maler, Bühnenbildner und Regisseur Achim Freier. Die öffentliche Verleihung des Preises findet ausnahmsweise erst in diesem Jahr am 8. Dezember statt. Für die Formung des Regietheaters in Deutschland seit den 1960er Jahren habe Freier eine eminente Bedeutung, teilte die Jury mit. Der Berliner Freier war von 1954 bis 1956 Meisterschüler für Bühnenbild bei Bertolt Brecht an der Akademie der Künste. Der Preis wird jährlich für herausragende künstlerische Leistungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst oder der Film- und Medienkunst vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert. Die spanische Polizei hat antiken Goldschmuck aus der Ukraine in Millionenwert beschlagnahmt. Die Polizei teilte mit, sie habe in Zusammenarbeit mit ukrainischen Behörden 3 Spanier und 2 Ukrainer, darunter ein Priester einer der orthodoxen Kirchen des Landes, festgenommen. Die insgesamt 11 sichergestellten Schmuckstücke hätten einen geschätzten Wert von etwa 60 Millionen Euro. Es handelt sich unter anderem um eine mit Edelsteinen besetzte Kette aus der Zeit der griechisch-skythischen Kultur zwischen dem 8. und 4. Jahrhundert vor Christi. Der Schmuck würde nun im Nationalen Museum für Archäologie untersucht und später an die Ukraine zurückgegeben, so die Polizei. Der Westdeutsche Rundfunk schenkt der Stadt Köln das Studio für elektronische Musik. Nach Angaben der Stadt unterzeichneten Oberbürgermeisterin Rieker und WDR-Intendant Buro heute einen entsprechenden Überlassungsvertrag. Das Studio für elektronische Musik, SEM, des WDR gilt als eine Wiege der elektronischen Musik. Im SEM hatten in den 1960er und 70er Jahren Karl-Heinz Stockhausen und andere international bedeutende Komponisten mit Synthesizern und anderen Geräten gearbeitet. Die Stadt Köln, der WDR und das Land Nordrhein-Westfalen wollen das Studio in einem neuen Standort für Musiker und Öffentlichkeit wieder nutzbar machen.
Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg erforscht und dokumentiert die Umstände, unter denen wertvolle Objekte geraubt wurden oder bei Auslagerung verloren gingen. Der nationalsozialistische Staat bereicherte sich besonders skrupellos am Eigentum vor allem jüdischer Bürger und Bürgerinnen. Kunstraub geschah aber auch im und für den Sozialismus. Die Rechtswissenschaftler Thomas Finkenauer und Jan Thiessen haben ein Gutachten erstellt, in dem sie offenlegen, wie die Entziehung von Kulturgütern in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR organisiert wurde. Heute erscheint ihre Arbeit in einer Schriftenreihe des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. Dessen Vorstand ist Professor Gilbert Lupfer. Guten Abend, Herr Lupfer.
Ja, guten Abend aus Magdeburg.
In dem Gutachten, das Sie in Auftrag gegeben haben, wird die Zeit zwischen 1945 und 1990 untersucht. Wie viel Kulturgüter wurden in diesen Jahren denn eingezogen und dann auch an andere Orte verbracht? Wie viele haben ungefähr den Eigentümer gewechselt?
Sie beginnen mit der schwierigsten Frage, die man eigentlich kaum beantworten kann, dass nicht wirklich gute, valide Zahlen dazu gibt. Das muss sich immer im Bereich von Schätzungen bewegen. Der ganze Komplex von Entzug ist auch so differenziert, so vielgestaltig, dass man nie auf eine exakte Zahl kommen wird. Da gab es ja viele Grauzonen zwischen ganz brachialem Vorgehen durch die Staatssicherheit, wo man fast schon jetzt unjuristisch von Raub reden konnte, bis zu dem Aufbau von Drucksituationen, bei denen Menschen, die zum Beispiel die DDR verlassen wollten oder mussten, mehr oder weniger gezwungen wurden, einen Teil ihres Eigentums, konkret ihrer Kunstwerke, zurückzulassen. Also da wirklich eine seriöse Zahl zu nennen, das ist bis heute nicht möglich und ich glaube, das wird auch nie wirklich möglich sein. Aber natürlich werden wir da, wenn wir über Kunstwerke reden, da gab es ja dann auch Sammlungen mit einer größeren Anzahl von Objekten, natürlich kommen wir da in fünfstellige Anzahlen.
Zu den wichtigen Kulturgütern gehören natürlich auch Bibliotheken, wertvolle Bücher. Das ist wahrscheinlich noch viel schwieriger zu rekonstruieren, was da abgezwungen wurde.
Wenn wir Bücher dazu nehmen, dann wird die Anzahl natürlich gleich nochmal viel höher. Ja, tatsächlich gibt es die Fälle, wo Universitätsbibliotheken in der alten Bundesrepublik, die einen Bestand neu aufgebaut haben, dann in der DDR eingekauft haben. Nicht immer in jedem Fall ging da jetzt ein Entzug bei Privatpersonen voraus. Das kann auch sein, dass das aufgelöste öffentliche Bibliotheken dort waren, die dann in Westen verkauft wurden. Aber natürlich wurde da auch ein schwunghafter Handel mit Büchern aus privaten Bibliotheken betrieben. Das oberste Ziel von allem war aus der Sicht der DDR-Behörden ja immer, Devisen damit zu erzielen, sich Devisen zu verschaffen.
Nehmen wir mal zum Beispiel das Berliner Stadtschloss. Bevor das gesprengt wurde, ist es geräumt worden. Mit welchen Argumenten wurde denn diese Form des Raubs von Kulturgütern, die im Stadtschloss vorhanden waren, legalisiert?
Naja, das Narrativ war ja immer, dass das alles im Sinne des Sozialismus passiert und dass alles dem Aufbau der sozialistischen Gesellschaft zugutekommen soll. Und dadurch konnte man natürlich auch bestens den Verkauf von Kunstwerken oder anderen Kulturgütern, wie gesagt, das sind ja keineswegs nur Kunstwerke, es waren genauso Bücher, es waren Wohnungseinrichtungen und sonst was, rechtfertigen, indem man gesagt hat, unsere Gesellschaft braucht das Geld und damit war das eigentlich immer scheinbar legalisiert oder zumindest gerechtfertigt, ob diese verkauften Objekte nun aus öffentlichem Eigentum stammten oder aus privatem Eigentum.
Bisher ist auf einer breiteren Basis ja vor allem der nationalsozialistische Kunstraub untersucht worden. Unterscheidet sich die rechtliche Begründung für den Kunstraub nach 1945 beziehungsweise nach 1949 eigentlich grundlegend?
Also was man, glaube ich, durchgehend sagen kann, auch beim NS-Kunstraub oder Kulturgutraub wurde immer versucht, eine legale Begründung, eine legale Grundlage dafür zu schaffen, oft auch erst nachträglich, aber auch dort war es weniger das brachiale, ungeregelte Vorgehen, sondern funktionierte ganz oft nach bürokratischen Regeln. Das wäre eine Parallele. Ansonsten ist es schwierig, da irgendwelche Gleichsetzungen oder Verbindungen herzustellen. Ich meine, der ideologische Hintergrund des Raubes in der Nazizeit war natürlich ein ganz anderer. Und damals ging es ja einfach darum, den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern Sachen wegzunehmen und auch die natürlich irgendwie wieder zu Geld zu machen.
Was sagt das Rechtsgutachten von Thomas Finkenauer und Jan Thiessen grundsätzlich über den Stand der Provenienzforschung aus?
Also ich denke, dieses Rechtsgutachten wird der Provenienzforschung durchaus sehr nützlich sein, insofern, als es ja ganz genau und das zum ersten Mal die verschiedenen Fallgruppen des Entzugs in der DDR und in der sowjetischen Besatzungszone systematisiert, also 13 verschiedene Fallgruppen. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich für die Provenienzforschung und auch für die Träger zum Beispiel von Museen oder Bibliotheken, denn die kann dann einordnen, in welche Kategorie gehört jetzt dieses oder jenes Objekt und wie ist es rechtlich heutzutage zu bewerten. Und das ist dann wiederum ganz unterschiedlich, ob wir einen Fall haben aus der sogenannten Schlossbergung in der sowjetischen Besatzungszone oder ob wir einen Fall haben, bei dem jemand aus der DDR ausreisen wollte und dann eben Werke zurücklassen musste. Da muss man also sehr differenzieren rechtlich und dafür bietet dieses Gutachten eine tolle, so bisher nicht vorhandene Grundlage.
Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat heute das Rechtsgutachten Kunstraub für den Sozialismus veröffentlicht. Es erscheint als Sonderband in der hauseigenen Reihe Proveniere und kann als Buch wie auch als E-Book im Wissenschaftsverlag De Gruyter erworben werden. Mein Gesprächspartner war Professor Gilbert Lupfer. Ihnen einen guten Abend.
Guten Abend. Vielen Dank.
Krimis sind schon immer ein beliebtes Genre in Deutschland, als Buch, als Film, als Serie. Diese Woche startet Sebastian Fitzeks Die Therapie auf Prime Video. Vorlage der Serie ist der gleichnamige Roman von Sebastian Fitzek. Die Therapie ist Fitzeks erstes Buch, ein Bestseller obendrein. Was die Serie taugt im Vergleich zu zahlreichen anderen Krimis, dazu mehr in Simone Schlossers Serientipps der Woche. Und für alle Nicht-Krimi-Fans gibt es auch eine Alternative.
Eine spannende Thriller-Serie ganz ohne Frauenleiche? Ja, die gibt es. Allein deshalb schon lohnt sich Sebastian Fitzeks Die Therapie. Denn diese Serie kommt tatsächlich ohne die üblichen Gewalt- und Missbrauchsexzesse aus. Und anstatt um eine tote Frau geht es um ein verschwundenes Kind. Josie, Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz. Gespielt wird sie übrigens von Helene Zangel, die vor 4 Jahren mit Systemsprenger bekannt wurde. Hier hat sie deutlich weniger zu tun, was ein bisschen schade ist. Aber Hauptfigur ist nun mal der Vater.
Ich wollte nur kurz fragen, wie lange es noch bei meiner Tochter dauert.
Ihre Tochter ist?
Josie. Josephine Lahrens.
Herr Lahrens, richtig. Es tut mir leid, dass Sie so lange warten müssen.
Nein. Sie ist schon drin.
Sie ist im Behandlungszimmer.
Ja.
Nicht nach meinen Informationen.
Das kann nicht sein.
Als die Serie beginnt, ist Josie seit 2 Jahren verschwunden. Es gibt keine Leiche, keine Spur, nur einen trauernden Vater. Erzählt wird auf mehreren Zeitebenen. Da sind einmal die Tage rund um Josies Verschwinden und dann gibt es noch die sogenannte Gegenwart. In der reist der Vater auf die Insel Parkum und dort bekommt er Besuch von einer, wie es sich für Sebastian Fitzek gehört, ebenso mysteriösen wie schönen Frau, Anna Spiegel. Sie schreibt Jugendbücher, wobei sie das Talent hat, dass die Geschichten, die sie sich ausdenkt, bald darauf genauso geschehen. Und so verschwimmt auf Parkum bald die Realität. Soweit man überhaupt davon sprechen kann.
Gestern war eine Frau hier, die hat sich nach Ihnen erkundigt. Hat einen Hammer gekauft.
Was machen Sie hier?
Mir geht es nicht gut. Psychisch.
Wenn die wirklich irre ist, dann musst du vorbereitet sein.
Parallel zu dieser Josie-Geschichte gibt es eine weitere Ebene. Eine psychiatrische Luxusklinik, in der ein neuer Arzt eigenwillige Therapieformen ausprobiert. Das hat zunächst nur lose mit Josie zu tun, aber mit der Zeit und einigen Twists findet eins zum anderen. Besonders originell ist das Ganze nicht unbedingt, aber es funktioniert über weite Teile gut. Wenngleich ein Großteil der Figuren recht hölzern wirkt, woran auch Stars wie Axel Milberg und Tristan Pütter wenig ändern können. Aber so ist das nun mal bei Psychothrillern. Schließlich möchte man möglichst lange die Illusion hochhalten, dass irgendwie alle verdächtig sein könnten. Wobei Genreprofis vermutlich früh ahnen, in welche Richtung es geht. Wenn die Corona-Pandemie für eins gut war, zumindest was Serien angeht, sie hat für ein komplett neues Genre gesorgt. Das der bitterbösen Urlaubssatiren. Allen voran The White Lotus. Dabei wusste Happe Kerkeling schon in den 90ern, welches Unterhaltungspotenzial darin steckt. Club Las Piranhas heißt der Film, in dem er damals den Animateur Edwin Oettel spielt. Jetzt gibt es ein Wiedersehen in Serienlänge. Wobei, so ganz stimmt das nicht, denn mit 4 Folgen ist es eher ein Mehrteiler. Aber wollen wir mal nicht so sein.
Mensch, Renate, ist ja alles viel früher. Nur viel besser. Hierfür hätte ich dich auch umgebracht.
So, und was müssen wir jetzt machen?
Alle Sorgen, alle Nöte abgeben. Einchecken.
Ähnlich wie der Pandemie-Hit The White Lotus beginnt auch Club Las Piranhas mit einer Toten. Edwins ehemalige Geliebte Renate ist verstorben, aber auf weitgehend natürliche Weise und nicht ohne Edwin ein Versprechen abzunehmen. Er soll die geplante Hochzeit ihres gemeinsamen Sohnes verhindern. Aktuell Chef des Club Las Piranhas auf Mauritius. Bei Erfolg gehört Edwin die Hälfte des Ferienressorts. Also macht der sich auf den Weg. Diesmal nicht als Animateur, sondern als Saboteur. Denn sein Plan lautet Ärger im Paradies. Also das Paar so lange stressen, bis es sich deshalb trennt.
Pass mal auf, jetzt sag ich dir mal was, Edwin. Die Welt ist voll mit komplizierten Vater-Sohn-Beziehungen. Guck mal, Gott, Jesus, Darth Vader, Luke Skywalker, Harald Kallmünz, Peter Kallmünz. Kennst du nicht bei mir aus der Straße.
Unterstützt wird Edwin bei seinem Vorhaben von einem Anwalt, gespielt von Benno Fürmann, und von seiner Flugzeugbekanntschaft Enne, dargestellt von Cordula Stratmann. Alle drei schaut man sich gerne an, wenngleich ihre Figuren ähnlich vorhersehbar sind wie der Rest der Geschichte. Der Anwalt ist schmierig, Enne hat einen Putzfimmel und Edwin fehlt als Saboteur der Biss. Wie leider auch dem Rest der Serie. Aber dafür sind es eben auch nur 4 Folgen.
Simone Schlosser über 2 aktuelle Serien. Sebastian Fitzek, die Therapie, läuft ab Donnerstag auf Prime Video. Die Harpe-Kerkeling-Serie Club Las Piranhas auf RTL Plus. Und nun sind wir bei der Kulturpresse vom Dienstag angelangt. Dazu mehr von Klaus Pukatzki.
Der barbarische Terror der Hamas wird nicht nur Israel und den Nahen Osten verändern, sondern auch alle Gesellschaften in Europa und sämtliche westlichen Demokratien. Das lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu dem Thema, das die Feuilletons seit Wochen beschäftigt, wie sonst keines. Am 7. Oktober 2023 wurde der Illusion des Koexistenzmodells der Boden entzogen, erinnert der israelische Araber und Palästinenser Ahmad Mansour an den Tag, an dem die Hamas ihren Terrorkrieg gegen Israel begann. Es war der Beginn eines Umdenkens, Israels Zeitenwende. Die Kundgebungen für den Terror in Deutschland, in Europa, bedeuten ebenfalls eine Zeitenwende. Das naive Nebeneinander im falsch verstandenen Multikulturalismus ignoriert, dass manche gesellschaftliche Gruppen die Demokratie ablehnen und sogar sabotieren. Dem muss der Staat entschlossen entgegentreten. Und wie tut der Staat das? Was machen seine Sicherheitsorgane? Bei der Frankfurter Demonstration gegen den Terror der Hamas haben die Sicherheitsbehörden den Demonstranten empfohlen, ihre Israel-Fahnen einzurollen und auf dem Nachhauseweg zu vermeiden, dass man sie als Juden identifizieren kann, steht in der Süddeutschen Zeitung. Eltern sollen also ihren Kindern sagen, passt auf, dass man euren Davidstern nicht sieht, klagt Michael Friedmann im Interview. Letztlich sagt man den Juden damit, dass sie ihre Identität verstecken sollen. Und wenn ihr dann doch als Juden erkennbar seid, dann seid nicht überrascht, wenn Leute aggressiv auf euch reagieren. Der Krieg gegen Israel war natürlich auch ein Thema auf der Frankfurter Buchmesse, bei der etliche jüdische Autorinnen und Autoren zu Gast waren. Und da dieser Leuchtturm der Literatur auf einem Gelände stattfindet, das sich absichern lässt, dürften die sich ja wohl sehr sicher gefühlt haben. Der Einlass, dieser neuralgische Punkt jeder Großveranstaltung, war entspannter als bei einem Besuch im Fußballstadion. Zieht uns da die Süddeutsche diesen Zahn der Naivität und stellt fest, auf der Frankfurter Buchmesse waren jüdische Autoren nicht geschützt. Denn Personenschleusen gab es nur bei der Eröffnungsfeier der Messe am Dienstag. Schon am Mittwoch praktisch nur noch Ticketkontrollen, schreibt Christiane Lutz und zitiert die Literatin Sascha Mariana Salzmann. Eine jüdische Kollegin erzählte, dass sie mit einem Koffer durch die Sicherheitskontrollen ging, in dem sie locker eine Bombe an der Security hätte vorbeischmuggeln können. Eine andere Autorin ging auf die Sicherheitsleute zu und forderte sie auf, in ihre Tasche zu schauen, ohne Reaktion. Schade, dass es sich hier nicht um einen satirischen literarischen Text handelt. Seit dem 7. Oktober 2023 sehen wir eine Realität ins Auge, in der jüdische Eltern in Deutschland Angst haben, wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken und in der jede jüdische Institution einer Festung gleicht, schreibt Ahmad Mansour in der Frankfurter Allgemeinen. Wenn öffentliches jüdisches Leben in Deutschland nicht überall möglich ist, muss ich mich fragen, ob die freundliche Warnung bedeutet, habt Angst, so Michael Friedmann in der Süddeutschen. Ich möchte jedenfalls nicht, dass jüdische Kinder Angst haben. Nirgends, erst recht nicht in Deutschland. Und Ahmad Mansour verlangt, Demokratien müssen den Wertedialog stärken, politische Bildung fördern und viel effektiver in den sozialen Medien präsent sein. Da können wir nur hoffen, dass das Bundesinnenministerium die Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung nicht kürzen, sondern erhöhen wird.
Und das war Fazit. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.